Manchmal sieht man gewisse Dinge nicht sofort. Das kennen wir ja bestimmt aus unserem Alltag. Den Durchblick haben wir nicht immer auf die Stelle. Ich möchte mal anknüpfen, was Dietmar eben gesagt hat. So, er hat sich den Text angeguckt, Markus 7, und dann kommt so ein komisches Thema: mich selber besser kennenlernen, mich selber richtig kennenlernen, wie es jetzt in der Präsentation überschrieben ist, sehe ich erstmal gar nicht in diesem Text. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob die Präsentation noch kommt. Es ist so, dass es gewisse Dinge gibt, die man erst auf den zweiten, dritten Blick sieht. Es gibt gewisse Dinge im Leben, wo man erstmal drüber hinweg guckt. Und so ist es auch bei diesem Text, weil sowohl vom Überblick über diese Texte wie auch in einigen Details ist es so, dass man beides sehr schnell überlesen kann. Wir beschäftigen uns ja von Anfang Januar bis einschließlich Ostern, also Mitte April, mit dem Markus-Evangelium, um in den Blick zu nehmen, was Jesus gemacht hat. Und das allererste war ja, dass er sich überhaupt auf den Weg zu uns gemacht hat. Sein Leben und sein Werk wird da in den Blick genommen. Zum einen im Überblick, deswegen auch mal, dass wir uns über mehrere Wochen ein komplettes Evangelium anschauen, aber auch, dass wir im Detail mal reingucken, was uns das Evangelium berichtet für uns heute. Mich selbst richtig kennenlernen, Markus 7, das ist nicht von mir selber, das habe ich aus einem Buch übernommen. Ich muss doch erstmal darüber nachdenken. Auch da mal reinzuschauen, wie kommt er jetzt da drauf? Mir kamen nämlich die gleichen Gedanken, die Dietmar hatte. Es sind ja drei Geschichten, die uns da berichtet werden. Also Markus 7 teilt sich in drei Abschnitte. Und da haben wir erstmal ein Lehrgespräch, beziehungsweise einen Lehrstreit, könnte man auch sagen. Einmal zwischen Jesus und einigen, sag mal, religiösen Führern des jüdischen Volkes, verbunden mit einem Nachgespräch, das er dann nur mit seinen Jüngern geführt hat, über das Thema Reinheit und Unreinheit. Und als zweites kommt dann eine sehr skurrile Geschichte, Frau aus Syrophönizien, die zu ihm kommt, um ihn darum zu bitten, dass Jesus als Ferndiagnose die Tochter frei von einem Geist macht. Und als drittes der Bericht über die Heilung eines Taubstummen. Wenn man mal flüchtig drüber liest, könnte man wirklich zu dem Punkt kommen, das hat alles gar nichts miteinander zu tun. Und daraus folgend, das hat auch mit mir heute nichts zu tun. Aber ich würde diese Predigt ja jetzt nicht so halten, wenn ich nicht anderer Meinung wäre und inzwischen mich eines Besseren auch belehren ließ. Ich komme zu dem Punkt, die Geschichten haben mehr mit uns heute zu tun, als man auf dem ersten Blick sieht. Lasst uns also jetzt mal etwas genauer hier und dort reinschauen, auch wenn ich nicht den kompletten Text vorlesen werde, dafür ist er einfach zu lang. Aber ich hoffe, ihr habt auch Bibeln mitgebracht. Und bitte das euch auch für die zukünftigen Predigten, damit ihr auch mitlesen könnt. Sonst könnt ihr nur hören. Und hören ist immer nur teilweise lehren. Von Reinheit und Unreinheit. Es ist also folgende Situation, dass es eine Versammlung gibt. Und hier heißt es dann nach Luther, und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Das Wirken Jesu hatte also schon so weit Kreise gezogen, es wurde so weit schon mal berichtet, dass extra aus Jerusalem hierüber einige Gelehrte kamen, um Jesus zu hören und um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber wie wir ja auch, wenn wir genauer in die Geschichte reingucken, merken, es geht nicht nur darum, ihn einfach mal zu hören und von ihm zu lernen, sondern, na, sagt er auch das Richtige. Und es ist eins von mehreren Gesprächen, Begegnungen, die uns berichtet werden, wo Jesus gerade mit einigen Führern des Volkes Probleme hat. Lehrt er überhaupt das Richtige? Leben sie überhaupt richtig? Und so weiter und so fort. Er wird ständig hinterfragt. Vielleicht kann der eine oder andere sich auch da hineinversetzen, der das auch im eigenen Leben erlebt hat, dass man hinterfragt wird von anderen Leuten. Hier heißt es weiter, und sie sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen, das Brot essen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so die Satzungen der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Da fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Habt ihr mal genau hingehört, worauf sich diese Gelehrten beziehen? Was für Satzung? Was habt ihr da gehört? Die Satzung der Ältesten. Es geht hier nicht um die Bibel. Genau hingucken. Ne? Es geht also jetzt hier um die provokative Frage, sag mal, hältst du dich eigentlich an unsere Traditionen? Der Hintergrund ist ja, dass über das, was wir heute als Altes Testament hinaus haben, es in der jüdischen Tradition auch Schriften gab, wo über die Reinheitsgebote, vor allen Dingen aus den Büchern Mose hinaus, Reinheitsvorschriften zusammengestellt wurden, wie auch andere Vorschriften für den Schabbat. Man nehme das berühmte Beispiel, dass sie darüber diskutiert haben, wie viele Schritte darf ich an einem Sabbat gehen, bevor ich Gottes Gebote missachte. Das wurde alles ins kleinste Detail, über 600 zusätzliche Vorschriften gab es da. Und wenn man da dann auch genau hinguckt, gehen sie nicht nur wortwörtlich über die Schriften Gottes hinaus, sondern auch in dem Sinne, dass sie das eigentliche Ziel von Gott aus dem Blick verlieren, dass er gute Gebote, Regelungen fürs Leben den Leuten mitgeben wollte, damit das Leben gut funktioniert. Stattdessen haben sie sich so viele Vorschriften gemacht, die eigentlich gar nicht einzuhalten sind, selbst von den Frömmsten der Frommen, dass man sich mit diesen Satzungen und Geboten selber im Weg steht. Und jetzt gehen sie dann noch dazu über, das von den anderen auch noch einzufordern. Jesus, warum halten sich deine Jünger nicht an unsere Satzung, die wir doch von unseren Ältesten bekommen haben? Also als Pastor einer Gemeinde des 21. Jahrhunderts, der auch schon in verschiedenen Gemeinden als Student und Pastor unterwegs war, ist es so, dass bei mir es regelrecht klingelt. Und respektierst du auch unsere Tradition, die wir hier haben? Das ist von Ort zu Ort und dann auch wieder unterschiedlich. Als wir über die Geschichte des Wendepunktes, / Volksmission, die darf man ja nicht vergessen dabei, uns mal unterhalten haben, fiel uns mal auf, dass auch der Wendepunkt schon seine ersten Traditionen hatte. Dietmar sagte eben, ich hätte auch eine Tradition jetzt begründet mit dem Montags um 11. Ob das eine Tradition wird, schauen wir mal. Wir sind ja erst seit ungefähr 3-4 Wochen dabei. Es heißt auch nicht, dass Tradition an sich schlecht ist. Es ist wie auch bei den Geboten Gottes. Solange es eine Hilfe für unser Glaubensleben ist, ist es gut. Vorschriften, die uns helfen, das Leben zu regeln. Mal ein banales Beispiel wie Verkehrsregeln, die wir brauchen, damit wir nicht ineinander crashen. Und übertragen jetzt, dass wir auch Regeln brauchen im Umgang miteinander zum Beispiel, auch im Umgang mit Gott zum Beispiel, damit es alles auch in einer guten Bahn verläuft. Und wir wissen alle, dass es sehr oft nicht in guten Bahnen verläuft, sondern auch wie im Verkehr immer wieder crasht. Wo aber Regeln geschaffen werden, um noch frömmer zu sein als die Frommen, da wird es zum Problem. Anders ausgedrückt, Tradition abgesetzt von Traditionalismus, wo eine Tradition wichtiger wird als das eigentliche Gemeindeleben. Das, was Gott mit uns vorhat. Und hier ist es jetzt, es wird als Anlass genommen, mit Jesus in Konflikt zu kommen. Und jetzt die Antwort Jesu. Er aber sprach zu ihnen: Wie fein hat von euch Heuchlern, drastische Worte, wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht in Jesaja 29, Vers 13: Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet der Menschen Satzung. Und er sprach zu ihnen: Wie fein hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Satzung aufrichtet. Also, Jesus benutzt hier sehr deftige Worte, um denen mal die Ohren zu waschen. Und weist sie mal auf das Eigentliche hin. Es geht dann um die Diskussion im weiteren Verlauf des Textes, was Menschen rein macht und unrein macht. Rein, unrein heißt im biblischen Kontext ja auch, wie werden wir wieder in den Zustand versetzt, dass wir auch Gott begegnen können. Und von daher war in der jüdischen Denke auch wichtig, zu einer kultischen Reinheit zu kommen, um Gott begegnen zu können. Unrein sind wir dadurch, dass wir als Menschen gefallen sind. Und hier in diesem Text ist jetzt mal eine Sache, wo es dann darum geht, wie werden wir unrein? Was bedeutet, was hindert uns dann, zu Gott zu kommen? Und diese Leute sind ja jetzt erstmal der Meinung, dadurch, dass wir diese Vorschriften halten, kommen wir Gott ja ganz nah, obwohl sie eigentlich ganz weit weg sind von Gott. Es wird jetzt sehr, sehr praktisch. Es geht nämlich zum Teil auch um die Speisegebote dann. Werden wir dadurch verunreicht, dass wir das Falsche essen? Und wird ja hier dann auch, dass dadurch, dass die Hände nicht gewaschen waren, das Essen verunreinigt ist, dadurch, dass man das verunreinigte Essen isst, dass man sich dann auch kultisch verunreinigt. Ja? Können wir dadurch überhaupt noch Gott begegnen? Dadurch, dass wir uns nicht die Hände gewaschen haben, wäre das im Rückschluss. Jesus sagt da: Hört mir alle zu und begreift es. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist, was den Menschen unrein macht. Frage an euch: Was kommt aus uns heraus? Habt ihr da eine Idee, was das ist? Worte. Und Worte sind ein Ausdruck von etwas, was dem vorausgeht? Gedanken. Beides richtig, beides im Zusammenhang. Ne? Worte, die auf Gedanken aufbauen. Und das hat ja jeder von uns. Hoffe ich zumindest, dass ihr alle irgendwelche Gedanken habt und alle auch reden könnt. Es ist so, dass das Gespräch sich ja später im kleineren Kreis fortsetzt unter den Jüngern, weil die so ein bisschen irritiert sind. Jesus, was wolltest du da eigentlich von den Schriftgelehrten? Worum ging es da eigentlich? Also das Gespräch wird dann fortgesetzt. Und ich merke da gerade, dass ich vergessen hatte, weiterzuschalten. Aber es ist jetzt auch ungefähr diese Szene, dass sie im kleineren Kreis jetzt zusammensitzen. Das ist jetzt mal so ein Beispielbild, wie Leute in der Synagoge, also jetzt hier in erster Linie Männer, zusammensaßen zu einem Lehrgespräch im etwas zu lernen und zusammenzusitzen. Also sie sitzen jetzt so zusammen und fragen nach. Und er sprach zu ihnen: Seid ihr denn auch so unverständig? Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Heutzutage haben wir dafür eine Toilette und das Kanalsystem. Für die Leute, die wissen wollen, was mit Grube gemeint ist. Also Jesus ist an dieser Stelle jetzt erstmal sehr praktisch, sehr pragmatisch. Also Leute, schaut mal hin. Es ist nur Essen. Da macht er jetzt so ein Bohai drum. Schaut doch mal dahin, was wirklich das Problem ist. Und er sprach: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Das kommt zum dritten Mal hier, ne? Innerhalb dieses Abschnittes. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Hier nochmal herausgegriffen. Einmal Vers 15. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist, was den Menschen unrein macht. Machen wir kurz einen Stopp hier. Wenn man sich jetzt mal die Frage stellt, was haben diese Texte mit uns heute zu tun? Ich hoffe, dass ihr inzwischen so eine leichte Ahnung davon habt, dass es sehr viel mit uns heute zu tun hat. Auch im Umgang miteinander, was nämlich daraus folgt. Vers 20 und 21a. Und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken. Ich habe es zum Teil nochmal rot markiert, was aus dem Menschen herauskommt, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken. Hat sich jemand von euch eben mal gefragt, warum ich den Mikroständer verstellt habe? Christiane war es klar, den anderen auch? Ich habe über dieses Thema mehr oder weniger in der Silvesterandacht schon mal was gesagt. Wir haben hier eine Jahreslosung, die mir in dem Zusammenhang wieder in den Sinn kam. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Hesekiel 36. Ich schlage es nochmal ganz schnell auf, um nämlich den zweiten Teil des Verses auch nochmal vorzulesen. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Also Zusammenhang von Glaube und Werken wird in diesem kurz angesprochen. Es ging da schon darum, was passiert in unserem Herzen. Da wird das Bild verwendet von einem versteinerten Herzen, einem harten Herzen, verhärtetes Herzen, wie beim Pharao, was wiederum zu falschen Entscheidungen führt. Da nach jüdischem Denken das Herz das Sitz der, nicht nur der Gedanken, sondern auch der Entscheidungen ist. Nicht hier oben, da. Eine Herzensentscheidung haben wir ja auch noch als Sprichwort. Und das resultiert dann daraus. Worte resultieren aus unseren Gedanken. Und daraus werden wiederum Taten. Dann ist es die Frage, sind das gute Taten oder schlechte Taten? Das alleine schon mal in den Blick zu bekommen, um festzuhalten. Lassen wir uns von dem bestimmen und bauen darauf dann unsere Gedanken und Worte auf, was Gottes Sache ist oder eben nicht. Es kommen noch zwei andere Geschichten, die werde ich etwas kürzer anreißen. Die Frau aus Syrophönizien. Ich habe jetzt ein Bild von einer anderen Geschichte genommen, um auf eine Sache hinzuweisen, die nach damaligen Regelungen eigentlich unerhört war. Das ist die Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen, das Gespräch mit der Samariterin. Weil in diesem Gespräch wird schon klar, dass es eigentlich sich nicht gehört, dass ein frommer Jude, erst recht ein Rabbi wie Jesus, einfach so alleine mit irgendeiner fremden Frau spricht. Das ist unerhört, das macht man nicht. Nach der damaligen Denke. Da muss man sich jetzt mal die Frage stellen, warum macht er das? Warum lässt er sich auf dieses Gespräch ein? Und das haben wir nämlich hier auch. In dem Fall, das war eine Samaritanerin, die sind mit den Juden wenigstens verwandt. Jetzt ist es eine Frau aus Syrophönizien, das ist also griechischer Hintergrund mehr. Und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyros. Er ging in ein Haus und wollte es niemand wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben, sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Und da macht sie sich also auf den Weg. Sie hört von Jesus und geht zu ihm hin. Und vom kulturellen Hintergrund her ist es eigentlich klar, dass dieses Gespräch genauso wenig stattfinden darf wie dieses Gespräch an diesem Brunnen. Und dann kommt es auch noch, dass Jesus diese Frau komisch behandelt. Ich lese es mal weiter vor. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien und bat ihn, dass er den bösen Geist von ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr, lasst zuvor die Kinder satt werden, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Ich weiß nicht, habt ihr diese Geschichte schon mal gelesen und euch gefragt, warum Jesus da so komisch auf diese Frau reagiert? Also ich schon. Beim ersten Lesen fand ich diese Geschichte auch etwas komisch. Also ist dann hier dieser Satz, der so komisch ist, ne? Jesus aber sprach zu ihr, lasst zuvor die Kinder satt werden, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Flapsig ausgedrückt können wir sagen, Frau, was willst du eigentlich von mir? Was soll ich dir denn jetzt geben? Das ist nicht mein Auftrag. Das führt uns zu dem, worum es in diesem Text geht, weil es ist ein, sie reden da in Bildsprache, ne? Das Brot steht ja in diesem Fall ja dann das für das Heil Gottes, das Israel bekommen soll, erfahren soll. Und das ist erstmal für die Israeliten und nicht für die Leute darüber hinaus. Also dass Jesu erste Mission das Volk Israel ist. Und es ist jetzt so, dass er sie erstmal so mehr oder weniger abweist, ne? Erst soll Israel innerlich gereinigt werden, bevor Gottes Heilshandeln weitere Kreise zieht. Es ist ja im gesamten Bibel so, dass an der Geschichte Israels Gottes Leben mit den Menschen exemplarisch vorgeführt werden soll. Und das haben wir an dieser Stelle dann auch. Israel soll Heilung erfahren, Reinigung erfahren. Und dann soll Israel die Aufgabe übernehmen, es zu den anderen Völkern zu tragen. Was ja später auch geschehen ist. Die ersten Apostel waren ja immerhin alles Juden. Es ist interessant, wie diese Frau darauf reagiert. Also schon beeindruckend. Sie lässt sich nicht abweisen, sondern bleibt hartnäckig dran. Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde unter dem Tisch von dem Brosamen der Kinder. Also die Frau lässt sich auf dieses Spiel ein, diese deftigen Worte, die man auch so falsch interpretieren könnte, dass sie sie herabwürdigen, ne? Und sagt, aber ab und zu fällt doch auch noch was für die anderen ab. Also ein leichtes Schmunzeln lese ich da raus, aber es ist ein bisschen hineininterpretiert zugegeben. Fest steht auf jeden Fall, sie lässt sich nicht abwimmeln und bleibt dran. Und das ist eine Sache, die für uns jetzt wiederum sehr, sehr wichtig ist. Die Frau kommt trotz aller Widerstände vertrauensvoll zu Jesus. Widerstände heißt er in diesem Fall, eigentlich darf sie gar nicht zu ihm, als Heidin, als Frau, auch eine Unreine, im Sinne der ganz frommen Juden. Und dann auch noch, wo Jesus erstmal sagt, Moment, Moment, so schnell, ne, sie erstmal ausbremst. Und trotzdem bleibt sie dran. Und wenn wir jetzt mal in unser Leben hineinschauen, wie viel Widerstände erleben wir in unserem Leben, um unser Leben zu leben? Jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Und wie schnell lassen wir uns entmutigen und von Dingen abbringen? Und all diese Dinge hätten die Frau jetzt davon abhalten können, zu Jesus zu kommen. Und dann wäre es das gewesen. Dann hätten wir diesen Bericht in der Bibel gar nicht, weil sie wäre ja gar nicht erst zu Jesus gekommen. Warum sollte man darüber berichten? Aber so steckt das in diesem Text mit drin. Die Frau kommt trotz aller Widerstände vertrauensvoll zu Jesus und lässt sich sogar noch auf dieses komische Wortspiel ein. Und die Folge ist dann in diesem Fall dann auch, dass ihr Kind dann Heilung erfährt und der böse Geist ausfährt. auch wichtig für uns heute. Die dritte Geschichte. Die Heilung eines Taubstummen. Auch sehr skurril für uns heutzutage. Gut. Insofern nichts außergewöhnlich, weil es heutzutage auch noch taubstumme Leute gibt, wo es Hörprobleme gibt, aus welchem Grund auch immer. Und wenn es von der Kindheit an ist, dass die Leute dann auch nicht richtig sprechen lernen. Und das wird bei diesem Mann auch gewesen sein. Das heißt, und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Taub und stumm. Wenn man sich das jetzt mal wortwörtlich vor Augen führt, taub, er hört nichts, stumm, er redet nicht. Also auf der einen Seite bekommt er nicht mit, was in seiner Umgebung passiert, weil er es nicht hört. Noch schlimmer wäre es, wenn er zusätzlich auch noch blind wäre, was es ja auch bei einzelnen Menschen gibt. Und dadurch kann er sich aber auch nicht richtig mitteilen. Symbolisch können wir das für uns ja auch mitnehmen, inwiefern so die Frage, hören wir richtig, reden wir richtig? Da kommt es gleich auch nochmal. Hier ist es so, da heißt es dann, und er nahm ihn aus der Menge beiseite, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit dem Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tue dich auf. Jetzt kommt hier der Vers, und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Auch hier müssen wir genau hingucken. Es taten sich seine Ohren auf, die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Das Resultat, was am Ende rauskommt, ist richtige Rede. Und damit ist jetzt, denke ich mal, nicht nur gemeint, dass er an sich reden kann. Es wird ja gesagt, er kann richtig reden. Kommt mal der Bogen zurück zu dem, was wir eben gesagt haben, mit dem rein und unrein sein. Jesus nämlich so, das war auch ein Mann, wo viele Dinge schiefgelaufen sind. Und es war bestimmt in der Denke von einigen Leuten aus seiner Umgebung, was hat er oder was hat seine Familie falsch gemacht, sprich sich auch verunreinigt, dass als Folge diese Taubstummheit entstanden ist. Es gibt ja eine andere Geschichte, wo genau diese Frage auftritt. Das kann man auch hier drauf jetzt übertragen. Man kann jetzt hier sagen, der Mann wurde innerlich und äußerlich geheilt. Innerlich und äußerliche Heilung. Ich habe ja eben gesagt, durch die Taubheit und Stummheit ist er von seiner Umgebung abgeschnitten, ausgegrenzt. Jetzt hat er Zugang zu seiner Umgebung, kann auch in Kontakt treten mit seiner Umgebung. Aus ihm kommen gute Worte als Ausdruck von guten Gedanken. Das wird ja hier betont mit, und er redete richtig. Wenn wir zu dem kommen jetzt, um das alles mal zusammenzufassen, zusammenzuraffen, was diese drei Geschichten uns berichten, auch uns über uns berichten, uns kennenzulernen, sind dann so verschiedene Fragen, die ich euch mitgeben möchte. Ich gebe sie euch wortwörtlich mit, weil ich habe für jeden von euch Zettel vorbereitet. Die bekommt ihr nach der Predigt. Jeder von uns sollte sich diese Frage stellen. Inwiefern werde ich durch böse Gedanken und daraus folgende Worte verunreinigt? Ich ergänze jetzt mal an dieser Stelle nicht nur daraus folgende Worte, sondern auch daraus folgende Taten. Von der zweiten Geschichte komme ich so vertrauensvoll zu Jesus wie die Frau aus Syrophönizien. Das ist jetzt eine Ja-Nein-Frage, das ist eigentlich schnell beantwortet. Aber macht euch mal Gedanken da. Daraus ergibt sich auch, wie sieht eure Beziehung zu Jesus aus? Und wenn wir die dritte Geschichte noch dazu nehmen, sind meine Ohren für Gottes Wort geöffnet Und rede ich richtig wie der ehemals Taubstumme? Es sind keine Fragen, die man sehr schnell beantworten kann. Deswegen gebe ich euch das mit, dass ihr das auch weiter bedenken könnt, dass ihr auch die Gelegenheit habt, über den Gottesdienst heute hinaus mit Gott ins Gespräch zu kommen, wie es bei euch persönlich aussieht. Sind auf jeden Fall Fragen, die man sich immer wieder stellen sollte. Wer eine Gedankenstütze haben möchte zur Jahreslosung, einige wenige Postkarten zur Jahreslosung habe ich auch, wo das auch thematisiert wurde, die Veränderung von innen heraus. Könnt ihr dann auch gerne haben, ich lege die hier vorne auf den Stuhl, könnt ihr euch dann gleich auch abholen. Lasst uns das gemeinsam bedenken, weil wir daran gemeinsam dann auch wachsen können. Und ich wünsche mir auch, dass wir darüber im Laufe der kommenden Wochen und Monate, auch wenn wir die weiteren Kapitel von Markus uns anschauen werden, auch miteinander ins Gespräch kommen können. Ins Gespräch, damit wir auch gemeinsam wachsen können, uns gemeinsam auf den Weg begeben. Ich möchte für euch und für mich beten, wir neigen uns zum Gebet. Jesus, diese drei Geschichten, die wir uns heute Morgen angeschaut haben, ergeben sich alle aus Begegnungen mit dir. Und so möchte ich da anknüpfen und bitte dich darum, dass wir Gelegenheit haben, dir zu begegnen. Dass wir von dir lernen können, wie in diesen Lehr- und Streitgesprächen von der ersten Geschichte. Dass wir sehen können, dass die Begegnung mit dir Auswirkungen auf unser Leben hat, dass auch Heilung geschehen kann. Sowohl wie bei der Tochter der Griechin, wie auch bei dem Taubstummen. Aber auch, dass die Begegnung mit dir dazu führt, dass wir lernen, richtig zu hören. Dass wir lernen, richtig zu denken. Dass wir lernen, richtig zu reden und zu handeln. Das können wir alles ohne dich nicht tun. So bitte ich dich, Heiliger Geist, wirke an uns und in uns, dass das alles auch geschehen kann. Du weißt um die Blockaden, die es bei uns gibt, um die Dinge, die uns davon abhalten, uns auf den Weg zu machen. Du kannst diese Blockaden lösen und Neues schaffen, wie es auch dein prophetisches Wort im Hesekiel ja auch sagt. Du weißt, wo frühere schlechte Gedanken und schlechte Taten Folgen haben, die sich ins Heute auswirken, wo es Verletzungen gibt, wo es Bindungen gibt. Und Jesus, da bitte ich dich um Heilung und du weißt, dass Heilung manchmal auch wehtut. Du hast dich darauf eingelassen, dadurch, dass du Mensch geworden bist und weißt darum, wie schwer es uns auch deswegen fällt. Hilf uns bitte. Heile uns bitte. Und löse die schlechten Bindungen, die sich genauso destruktiv auswirken wie die Besessenheit bei diesem Mädchen oder wovon wir in den letzten Predigten auch schon gehört haben. Segne uns bitte und verändere uns bitte in diesem Sinne. Amen.